So, ich hoffe, der Kaffee hat gut geschmeckt und ihr seid hoffentlich so aufmerksam wie meine Tochter gestern. Ich habe es nämlich gestern einmal durchgesprochen laut und sie hat über beide Ohren gegrinst und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist daran so lustig? Das Thema ist ernst und bei der Hälfte ist sie dann eingeschlafen. Der Jon hat mir gerade gesagt, du weißt schon, das sind zwei Kapitel. Da habe ich gesagt, nee, auf dem Plan steht nur ein Kapitel. Ich hoffe aber, ich kann euch trotzdem abholen. Wir fahren fort in der Samuel-Predigtreihe und wir sind aktuell mit David im Land der Philister. Ja, ihr habt recht gehört, wir sind im Land der Philister. Philister, da war doch mal was, gell? Hört ihr auch noch die Reigengesänge? Saul hat 1000 erschlagen, David hat 10.000 erschlagen. Wie hieß noch mal dieser Mann, der von so einem kleinen Jüngling mit einer Steinschleuder zur Strecke gebracht worden ist? Ja, was unverständlich klingt, ist hier Realität. David ist auf seiner Flucht vor Saul, vor seinem Erzfeind, ins Land der Erzfeinde gegangen. Und wir finden den Entschluss von David im Kapitel 27, im Vers 1. Und den möchte ich uns nochmal lesen dazu. Kapitel 27, Vers 1. Hier heißt es: Und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israel zu suchen, und ich werde seiner Hand entrinnen. Es gibt nichts Besseres, hat David gesagt. Nichts Besseres? War es wirklich das Beste für David? Augenscheinlich war es zumindest besser, als weiter ein Getriebener zu sein. Und der Plan scheint aufzugehen, denn im Vers 4 desselben Kapitels lesen wir, dass Saul seine Suche nach David abbricht. Das ist gut. Und es wird noch besser, denn David bekommt im Land der Philister eine Stadt. Endlich kein Getriebener mehr, endlich angekommen, endlich ein Zuhause, endlich in Ziklag. So heißt nämlich diese Stadt. Aber wir wissen, die Philister wären keine Philister, wenn sie nicht regelmäßig in den Krieg gegen Israel ziehen würden. Und so kommt es, dass David, ein Jude, in den Reihen der Philister sich aufmacht, um gegen Juden zu kämpfen. Spätestens hier wird es auch den Philistern zu bunt. Sie wettern einen Hinterhalt, sie schicken David und seine bewaffnete Truppe von 600 Mann zurück. Die sind enttäuscht und kommen zurück nach Ziklag. Was sie dort erwarten, lesen wir im Kapitel 30. Und ich möchte anfangen, die Verse 1 bis 6 zu lesen. Die Verse 1 bis 6. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben. Vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhob David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Ja, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Ich habe diesem ersten Abschnitt folgende Überschrift gegeben, und zwar Sauls selbstbestimmtes Handeln, Davids unabgestimmtes Handeln schaffen Stimmung, nämlich schlechte Stimmung. Während nämlich David und seine Männer auf und dabei waren, ihn zusammen mit den Philistern gegen die Israeliten in den Krieg zu ziehen, ist der einstige Zufluchtsort zu einem verfluchten Ort geworden. Ziklag liegt in Staub und Asche. Ja, die Amalekiter, die haben ihre strategische Chance genutzt, die schutzlose Stadt den Erdboden gleichgemacht und große Beute eingefangen. Wer waren nochmal die Amalekiter? Die Amalekiter waren doch dieses räuberische, nomadische Wüstenvolk, das sich Israel beim Auszug aus Ägypten in den Weg gestellt hatte und darum von Gott unter den Bann gestellt worden war. Eigentlich müsste ihre Erwähnung hier also überflüssig sein. Wir wissen aber, Sauls Ungehorsam, die Missachtung dieses Bands, kostet ihm nicht nur die Königsherrschaft, sondern er erweist sich hier auch zum Bumerang für Israel. Denn offensichtlich sind die Amalekiter immer noch da und sie sind stark genug, um den Israeliten zum Verhängnis zu werden. Und ich habe mir gedacht, manchmal ist es doch auch in unserem Leben so, dass wir uns von bestimmten Dingen, vielleicht bestimmten Menschen, bestimmten Gegenständen, bestimmten Gewohnheiten nicht wirklich, nicht vollständig getrennt haben und sie werden uns irgendwann mal wieder zum Verhängnis. Vielleicht ist es irgendeine Musikplatte oder eine Musikplayliste, wo der Inhalt jenseits von Gut und Böse ist. Vielleicht ist es irgendein Spielfilm im Regal, der pornografische Inhalte enthält. Vielleicht sind es aber auch Freundschaften, Freunde, die uns immer wieder auf den falschen Weg führen. Zurück zu David. Auf der Flucht vor Saul wird David im trügerischen Ziklag stellvertretend durch die Amalekiter einmal mehr von Saul eingeholt. Und dabei riskiert er weitaus mehr als je zuvor. David, von den Amalekitern vorgeführt, seine Frau und Kinder abgeführt, seine Gefolgschaft in Verbitterung verführt, ihn sogar zu steinigen. Wie sagte David nochmals: Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Rückblickend würde er vielleicht sagen, es gab nichts Schlechteres. Die Bedeutung von Ziklag ist historisch gesehen nicht ganz klar, aber es gibt manche Quellen, die die Bedeutung mit Windung, Drehung oder Beugung wiedergeben. Und ganz passend dazu steht Davids Verhalten. Er hat seinen Weg in eine andere Richtung gelenkt. Er hat den Weg gebeugt. Weg aus dem Land Israel, hin ins Land der Philister, möglichst weit weg aus dem Wirkungskreis Sauls. Aber dieser gewählte Weg ist hier zum Irrweg geworden. Denn er hat seine Rechnung ohne Gott gemacht. Ist Gott denn einverstanden mit diesem Plan, ins Land der Philister, ins Land der Erzfeinde zu ziehen? David lässt hier etwas vermissen, was wir eigentlich sehr häufig im Buch, in den zwei Büchern Samuel finden. Vor allem, wenn wir jetzt die nächsten Kapitel in Zukunft anschauen werden. Er befragt Gott, bevor er etwas tut. Er trifft seine Entscheidung nicht im Ich, sondern im Wir. Meine Frage an uns: Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Treffen wir unsere Entscheidungen selbstständig im Ich oder sind wir im Wir unterwegs? Ja, meine Empfehlung an uns: Lasst uns das leben, was wir als Kinder Gottes geworden sind. Denn was sind wir denn geworden? Wir haben seinen Geist, wir sind nicht mehr allein, wir sind ein Wir. Und wenn du morgen zur Arbeit gehst, dann geh im Wir zur Arbeit. Und wenn du deinen Kollegen triffst, mit dem du noch eine offene Rechnung hast und dir sagst, dem werde ich es jetzt zeigen, dann sag, wir werden es ihm jetzt zeigen. Und vielleicht wirst du Gott hören, der sagt, pass auf, dem solltest du vergeben. Ich werde es ihm zeigen. Vielleicht stehst du nächstes Mal vorm Kino und sagst, ich schaue mir jetzt den Film an. Nein, sag, wir schauen uns den Film an und vielleicht interveniert Gott und sagt, der Film gefällt mir nicht, der verherrlicht mich überhaupt nicht. Lass uns einen anderen anschauen. Wir müssen lernen, im Wir zu leben. Nun zurück zu David. Was bewog David, diesen Weg einzuschlagen und seine Rechnung ohne Gott zu machen? Wir haben gelesen, David sagt, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Hat er womöglich den Glauben daran verloren, dass Gottes Verheißung seiner Königsherrschaft feststeht? Oder ist es David einfach leid, ein Getriebener zu sein? Was auch immer, letztlich führt ihn diese Entscheidung in ein Dilemma. Noch wenn wir das letzte Kapitel jetzt übersprungen haben, im letzten Kapitel denkt David tatsächlich darüber nach. Ja, er denkt nicht nur darüber nach, sondern er entscheidet sich dazu, mit den Philistern gegen sein eigenes Volk in den Krieg zu ziehen. Er ist kurz davor, womöglich zum Verräter zu werden. Wir wissen nicht, ob er irgendeinen Hintergedanke hatte, ob er sich einen Hinterhalt vorgehalten hat. Aber es ist schon sehr bedenklich, wie weit David hier kommt. Und dieses Dilemma, das gipfelt im Kapitel 30, denn der geglaubte Zufluchtsort ist ein Fluchort geworden. Die fehlende Abstimmung mündet in schlechter Stimmung. Und zwar richtig schlechter Stimmung. Vers 4, da erhob David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Hier weinen kampferprobte Männer, gestandene Männer, die gerade auf und dabei waren, in den Krieg zu ziehen. Wenn wir uns Kapitel 27 anschauen, das haben wir bereits gelesen, dann sehen wir diese Männer, die waren bereit, auf ihren Kriegszügen Männer, Frauen und Kinder umzubringen. Und diese Männer weinen hier, bis sie nicht mehr weinen können. Ja, hier werden keine Tränen abgetrocknet, sondern die Tränen trocknen aus. Sie vertrocknen. Das ist jetzt an uns gerichtet, an uns Jünglinge oder Männer. Hand aufs Herz. Wann haben wir zum letzten Mal geweint, bis wir nicht mehr weinen konnten? Auch David weint hier. Und nicht nur hier. Wir lesen es an vielen Stellen, dass David weint. Auch ein Nehemia weint und trägt Leid mehrere Tage, als er den schlechten Zustand Jerusalems sieht. Auch Josef weint, als er seinen Brüdern begegnet oder als er seinen Vater wieder trifft. Und auch von Jesus selbst lesen wir, dass Jesus weinte. So zum Beispiel am Grab Lazarus oder angesichts des Unglaubens der Bewohner Jerusalems. Mit anderen Worten, Männer weinen, Helden weinen, Männer Gottes weinen, du darfst weinen. Es ist keine Schwäche, vor allem nicht dann, wenn es um Sünde geht, wenn es um Gottes Sache geht. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, manchmal tut es auch einfach gut. Wie wir im Folgenden sehen werden, bedeutet Davids Kontrollverlust aber nicht, dass Gott die Kontrolle verloren hat. Und darum habe ich die folgenden Verse beschrieben oder überschrieben mit: Davids Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Verse 6 bis 8. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zum Priester Abiatar, dem Sohn Abimelech: Bring mir doch das Ephod her. Und Abiatar brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn: Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm: Jage ihnen nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Unsere Entscheidungen sind manchmal überhastet, schnell, manchmal emotional und häufig auch ungeistlich. Unser eingeschlagener Weg führt so manchmal in eine Sackgasse. Aber wir dürfen als Kinder Gottes wissen, bei Gott gibt es keine Einbahnstraße, bei ihm gibt es keine Auswegslosigkeit. Auch wenn er uns manchmal eine selbst eingeschlagene falsche Richtung gehen lässt, ja, auch wenn er manchmal selber uns ganz bewusst über steinige Wege führt, wir dürfen wissen, er behält stets die Regie. Er kommt an sein Ziel. Und das sehen wir hier auch in der Geschichte von David. Wir wissen, er hat begonnen, in dem Land der Philister immer wieder nach Juda oder in die Wüste zu ziehen und dort Kreuzzüge zu machen, die Amalekiter anzugreifen und andere. Und die Philister dachten, er macht sich garstig bei seinen Genossen aus Israel. Ja, er täuscht und dieses Täuschungsmanöver fliegt nicht auf. Gott bewahrt ihn davor. Ja, es geht noch weiter, wir haben gelesen, er ist kurz davor, zum Verräter zu werden. Und Gott lässt es zu, dass die Philister Misstrauen haben. Und er wird bewahrt, gegen sein eigenes Volk in den Krieg zu ziehen. Und dann lesen wir hier, dass die Kinder und Frauen am Leben geblieben sind. Sie bleiben unversehrt. Ob dem irgendein strategischer Gedanke seitens der Amalekiter zugrunde lag, dass sie vielleicht gedacht haben, naja, haben wir Geiseln oder billige Arbeitskräfte, das weiß ich nicht, das ist nicht klar. Klar ist aber, dass David bei seinen Kreuzzügen oder bei seinen Kriegszügen im Land der Amalekiter weniger zimperlich war. Er hat nämlich Frauen und Kinder umgebracht. Also eine Revanche wäre eine logische Konsequenz hier gewesen. Aber Gott bewahrt davor. Und der Ort Ziklag, der im Grunde die Bedeutung Beugung hat, bewegt David dazu, sich vor dem Herrn zu beugen. Seine Reaktion, die wir hier sehen, ist im Grunde eine Reaktion, die man von einem Mann Gottes erwartet. Und das ist das, was David auszeichnet. Die typische menschliche Reaktion sehen wir bei den anderen. Es ist die Suche nach einem Schuldigen. Einen Schuldigen ausgemacht, nämlich David, wollen sie ihn sogar steinigen. Und das ist ganz exemplarisch für uns Menschen. Einer nur nicht wir selber, muss schuldig sein. Bestimmt habt ihr auch schon mal folgende Aussage gehört, vielleicht haben wir sie auch selber gedacht oder gesagt. Gott, wo warst du? Wie konntest du das nur zulassen? Interessant ist, dass diese Aussage meist von Menschen getätigt wird, für die Gott sonst keine wirkliche Rolle spielt. Die Frage ist, welche Rolle spielt Gott heute? Jetzt, wo alles rosig, wo vielleicht alles blumig ist, welche Rolle spielt Gott bei deinen Entscheidungen? Um das an einem Beispiel festzumachen, manch Ehemann oder Ehefrau denkt sich, wie konnte Gott mir nur so einen Ehepartner zur Seite stellen? Wie konnte er mir nur das antun? Die Frage ist, hast du dir den Ehepartner ausgesucht oder Gott? Hat die Bibel, haben die Ratschläge dort in die Bibel, die Anweisungen oder die Empfehlungen, die Gott dort auch zum Thema Ehe gibt, bei deiner Partnerwahl initial wirklich eine Rolle gespielt? Also wir können Gott nicht für etwas verantwortlich machen, wenn wir nicht nach ihm fragen. Natürlich passieren in unserem Leben auch Schicksalsschläge, für die wir nicht primär verantwortlich sind. Ja? Mancher Weg, den Gott uns führt, manch steiniger Weg, den er uns zumutet, der entbehrt uns jeglicher Sinnhaftigkeit und der verlangt uns manchmal alles ab. Aber auch hier dürfen wir wissen, Gott behält die Regie. Und wir dürfen Davids Beispiel folgen. Und das haben wir im Vers 6 und 7 gelesen. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zu dem Priester Abiata, dem Sohn des Abimelech, bring mir doch das Ephod her. David sucht die Gegenwart Gottes. Und wenn David irgendwas in seinem Leben ausgezeichnet hat, dann ist es das, dass er die Gegenwart Gottes gesucht hat. Eindrücklich ist es ganz besonders, wenn wir die Psalmen lesen. Aber ich finde es auch interessant, ich habe mal einen Vergleich zwischen David und Salomo gelesen, den ich in ähnlicher Weise weitergeben möchte. Von Salomo lesen wir, dass er den Tempel gebaut hat. Wir lesen, dass unter seiner Regentschaft Frieden herrschte. Die Wirtschaft boomte, Silber war nichts wert, die Völker um ihn herum waren ihm untertan. Summa summarum, das ist doch ein wunderbares Zeugnis von einem guten, gerechten, weisen König. Wie schaut es bei David aus? Im Kapitel 29 ist David fast zum Verräter gegen sein eigenes Volk geworden. Später tanzt er leicht bekleidet durch Jerusalem. Und weder als Ehemann noch als Vater legt er wirklich ein gutes Bild ab. Er wird schließlich zum Ehebrecher, zum Mörder. Und seine Familiengeschichte ist voller Intrigen. Beispiel Absalom. Interessant ist, kaum jemand wird in der Bibel so häufig erwähnt wie David. Und meistens wird er uns als Vorbild, als Mann Gottes vorgestellt. Von Salomo wiederum lesen wir, dass sein jährliches Einkommen ungefähr 6.066 Talente Gold waren. Er hatte etwa 1.000 Frauen und er war der weiseste Mensch, der auf Erden gelebt hat. Warum so ein Unterschied in der Bewertung Gottes? Der Unterschied lag in ihrer Wahl. Beide hatten einen Wunsch. Was hat sich Salomo gewünscht? Weisheit. Er hat einen Wunsch frei und er hat sich Weisheit gewünscht. Was hat sich David gewünscht? Ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da. Salomo wählte die Weisheit von Gott, David die Gemeinschaft mit Gott. Da lag der Unterschied. Und was mich an Davids Gemeinschaft mit Gott fasziniert, ist seine Authentizität, seine Ehrlichkeit. Er sagt Gott alles, was ihm durch den Kopf geht, alle seine Gedanken drückt er aus und nicht alles, was er dabei redet, ist auch redlich. Ja, wenn er sich zum Beispiel wünscht, dass seine Feinde durchs Feuer gehen, so frage ich mich schon, ob das so in Ordnung war, ob das so koscher ist. Aber David macht Gott nichts vor. Ja, er muss nicht zu Gott kommen mit irgendwelchen frommen Floskeln, sondern er kann Gott alles sagen. Denn Gott weiß schon längst, bevor wir ihm irgendwas sagen, was in unserem Kopf ist. Ich finde, Hans-Peter Reuer hat es mal ganz treffend formuliert. Gott möchte nichts Neues von dir hören, er möchte dich hören. Und das können wir uns zum Beispiel nehmen. Lasst uns wirklich diese Gemeinschaft suchen. Lasst uns in diesem Wir leben und vor Gott ehrlich sein und ihm alles sagen, was uns auf dem Herzen ist. In der Bedrängnis wird David zur Gemeinschaft gedrängt. Und die Gemeinschaft mit dem Heiligen führt bei David zur Heiligung. Das werden wir gleich im Folgenden sehen. Es verändert David, es macht etwas mit David. Und so wie Gott mit David handelt, so handelt er auch manchmal mit uns. Wir wissen, manchmal führt er uns steinige Wege, um uns in seine Gemeinschaft zu ziehen und uns dort in sein Ebenbild zu verwandeln. Er schenkt uns Ehepartner, die nicht alle Bedingungen erfüllen, damit wir bedingungslose Liebe lernen. Er lässt manchen Stau zu, damit wir Geduld lernen. Vielleicht stellt er uns einen lästigen Kollege zur Seite, der an unserer freundlichen Fassade kratzt. Und manch scheinbar hoffnungslose Situation, die er zulässt, stellt unser Vertrauen auf eine ganz neue Probe. In dieser Stadt Ziklag, der Beugenden, wird David gebeugt. Und Gott gibt ihm eine Verheißung: Du wirst siegen. Und mit dieser Verheißung im Gepäck macht sich David mit seinen 600 Männern auf. Er macht sich auf dem Weg. Und damit er die Amalekiter auch finden kann, ich fasse es ein bisschen zusammen, hat Gott einen Wegweiser vorbereitet, nämlich da ist ein ägyptischer Mann, den haben die Amalekiter krankheitsbedingt auf dem Weg gelassen und so kann er zum Navigator für David und seine Männer werden. Was ist der Zielort? Zielort ist die Party der Amalekiter. Ja, die Amalekiter, die fühlen sich richtig gut, die wiegen sich in Sicherheit und feiern ihren großen Fang. Wir wissen aber, wenn wir weiterlesen, der Spieß wird umgedreht, der Jäger wird zum Gejagten, der Sieg Davids wird sehr deutlich, die Verschleppten bleiben unversehrt und die Beute erweist sich prächtig. Auf diesem Weg zu diesem Sieg gibt es aber eine kleine unschöne Fußnote. Mir scheint es so, dass auf diesem Weg zum Sieg manche den Glauben an diesen Sieg verloren haben. Und darum lautet die letzte Überschrift für heute: Nimm Rücksicht auf den Schwachen. Wir lesen weiter vom Vers 9. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren, und sie kamen an den Bach Pesor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Pesor zu gehen, blieben zurück. Ich weiß nicht, wie anstrengend es gewesen sein muss, diesen Bach Pesor zu überqueren. Ich weiß nur, dass in Israel, ich war nämlich ein halbes Jahr nach meinem Abitur in Israel, gibt es ganz, ganz viele Schilder. Hier ist ein Fluss und dann gehst du da ist gar kein Fluss. Das sind häufig Wüstenflüsse, die die meiste Zeit des Jahres ausgetrocknet sind. Und nur in der Regenzeit führen sie wirklich Wasser. Und wenn es dann zu Gewittern kommt, dann kann es auch mal sehr viel Wasser sein. Aber wie auch immer, 400 Mann inklusive David, war es möglich, diese Route zu wählen. Und mir scheint es so, dass weniger die Wassermenge und vielleicht die Breite dieses Bach Pesors, sondern der Bach Pesor in ihren Köpfen das Problem war. Ja, wir haben gelesen von diesen Männern, die haben gerade noch geweint, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ja, da waren Männer, zumindest mindestens 200 Mann, die waren komplett am Boden. Ja, die waren psychisch komplett am Boden zerstört. Und wir wissen, eine psychische Erschöpfung ist meist gepaart mit einer physischen, einer körperlichen Erschöpfung. Es ist ein wirklicher alttestamentlicher Burnout, wenn man so will. Ja, auch Helden können ausbrennen. Auch starke Männer sind nicht immun gegen Depression und Ähnlichem. Auch Männer Gottes sind nicht ausgeschlossen. Und wer heutzutage behauptet, Kinder Gottes dürften oder könnten nicht zum Beispiel in eine Depression, in einen Burnout, Angststörung oder etc. fallen, der nimmt meiner Meinung nach den Mund zu voll. Es gibt auch einen ganz neuen Trend unter Charismaten, in der charismatischen Bewegung. Alles, was mit Depressionen und Ähnlichem zu tun hat, sprich psychische Erkrankung, immer gleich in Zusammenhang mit einem Dämonen zu bringen. Das halte ich für unglaublich bedenklich, gefährlich und falsch. Mir fällt da immer Elia ein. Ihr kennt die Geschichte. Wir lesen in Jakobus, Elia war ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er war auch der größte Prophet, will man meinen. Johannes war der größte Prophet, aber Elia hat doch einiges geleistet im Alten Testament. Aber wir kennen auch diese Geschichte am Berg Karmel, nachdem Elia gerade erst den Baalkult richtig vorgeführt hat und das Volk bekennen musste, Gott ist der einzige Gott, wird er von einer Todesdrohung, die ihm über einen Boten der Königin übermittelt wird, völlig aus der Bahn geworfen. Ich lese uns einfach die Verse, weil die so deutlich sind und es so deutlich machen. 1. Könige 19, die Verse 3 und 4 erstmal. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich zu sterben und sagte, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und Vers 14, und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israels ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Hallo Elia? Weißt du schon, dass du gerade die Hauptfigur auf Gottes Weltbühne warst? Die Priester sind tot. Die Baalspriester sind geschlachtet. Das Volk hat Gottes Größe bekannt. Und Isabel ist töricht genug, die ihre Todes- oder ihre Mordabsichten dir auch noch anzukündigen. Realität und Wahrnehmung liegen hier sehr weit auseinander. Und ich habe mich gefragt, wie geht Gott mit einem depressiven Elia um? Zunächst einmal bekommt er genug zu essen und Schlaf. Und das sind zwei Dinge, die sind unglaublich wichtig in so einer Situation. Und wir sehen eine gewisse Parallele auch in unserer Geschichte. Die 200 Männer bleiben am Bach Pesor zurück, um sich wahrscheinlich zu stärken, um wieder zu Kräften zu kommen, um auszuruhen. Ja, jemand, der psychisch am Ende ist, muss erstmal wieder physisch zu Kräften kommen. Und Gott geht weiter, er gibt ihm eine Aufgabe, eine sportliche Aufgabe. Er muss eine lange Wüstenwanderung antreten zum Berg Horeb. Und dort begegnet ihm Gott. Nicht schimpfend, polternd, sondern in einer seelsorgerlichen Ermahnung, in einem sanften Säuseln. Wir kennen die Geschichte. Ja, er zeigt ihm auf, dass seine Wahrnehmung verzerrt ist, dass sie falsch ist. Er ist nicht alleine übrig geblieben. Da sind noch 7000 andere in Israel, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und auch den Wunsch Elias nach Ablöse hat Gott wahrgenommen. Er kündigt ihm seine Nachfolger Elisa an. Und zu guter Letzt hat Gott einen Auftrag, eine Aufgabe für Elia. Und jemand, der in nutzlosen, kreisenden Gedanken gefangen ist, der braucht eine Aufgabe, der braucht einen Auftrag, wenn er sich gestärkt hat. Er braucht eine Ablenkung. Ist es nicht wunderbar zu sehen, wie Gott hier mit einem Elia, einem Menschen mit Schwächen, mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir umgeht? Wir werden sehen, in unserer Geschichte sind nicht alle so rücksichtsvoll. Vers 22, und allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie mitnehmen und gehen. Mit anderen Worten, nicht mitgemacht, nicht mitgelacht, ihr kriegt nichts davon. Ist das nicht rücksichtslos gegenüber den 200, die entkräftet und schwach geworden sind? Sieht so Barmherzigkeit aus? Sieht so ein rücksichtsvolles Verhalten aus? Davids Reaktion ist eine andere. Wir lesen im Vers 21 die zweite Hälfte. Sie gingen David und dem Kriegsvolk entgegen, also diese 200 Mann am Bach Pesor. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Ja, David fragt erstmal ganz klassisch, wie geht es euch jetzt? Und es scheint ihnen scheinbar besser zu gehen, denn sie kommen David entgegen. Die Ruhe ist ihm wohl sehr gut bekommen, denn der Bach Pesor scheint kein Hindernis mehr zu sein. Und auf den rücksichtslosen Vorschlag der anderen Krieger antwortet David folgendes, Vers 23 und 24. Aber David sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen. David hat die richtige Perspektive, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt. Es ist Gottes Werk. Ihm steht das Teilungsrecht zu. Ja, er hat es mit David und seinen Kriegern geteilt. Wir sehen, David ist sehr demütig geworden. Ziklag, die Stadt der Beugung, hat ihn gebeugt. Meine Frage ist, wie ist es wiederum bei uns? Nehmen wir Rücksicht, wenn jemand schwächer ist wie wir? Wie gehen wir mit Menschen und Geschwistern um, die vielleicht ausgebrannt sind, die wir vielleicht nicht immer verstehen können? Wie gehen wir mit Geschwistern um, die vielleicht nicht im gleichen Umfang dienen oder leisten können? Erhalten sie dieselben Privilegien oder schließen wir sie manchmal aus? Sind wir interessiert an ihrem Wohlergehen oder fragen wir nur ganz oberflächlich, wie geht es dir? Ich denke, David kann und soll uns hier ein Vorbild sein. Und ich möchte das Ganze damit abrunden. Wir haben von David einiges lernen können, hoffe ich doch. Wir wissen, David hat eine Entscheidung getroffen im Ich, nicht im Wir. Und diese Entscheidung, dieser Weg, den er eingeschlagen hat, ist zu einem Irrweg geworden. Ja, dieser Zufluchtsort, den er glaubte, der sei gut, der ist zum verfluchten Ort geworden. Aber der Ort, wo David die Kontrolle verloren hat, da hat Gott die Kontrolle immer noch gehabt. Und Gott nutzt diese Chance, David zu sich zu ziehen. Ja, in der Bedrängnis wird er zu Gott gedrängt und in der Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen, findet Heiligung statt bei David. Es verändert, es macht was mit ihm. Und er kann sich rücksichtsvoll und demütig gegenüber denen zuwenden, die schwach sind. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Ja, Vater, ich danke dir, dass du Barmherzigkeit hast und Gnade mit unseren Schwächen. Ja, wie häufig habe ich Entscheidungen getroffen, die nicht abgewogen waren, die emotional waren, die überhastet waren, wo ich selbstbestimmt und nicht abgestimmt mit dir meinen Weg gegangen bin. Aber du warst gnädig, auch wenn ich manchmal in einer Sackgasse festgesteckt habe. Du hast mich da rausgeführt, du hast stets die Kontrolle behalten. Wir dürfen wissen, es passiert nichts, was du nicht zulässt. Alle Dinge, die in unserem Leben passieren, dienen uns zum Besten, denn sie verändern uns in dein Ebenbild. Und ich bitte dich, schenk mir ein Auge für die, die am Rand stehen, die schwächer sind. Und wo ich schwach bin, helf mir mit dieser Schwachheit zu dir zu kommen. Danke dir, Vater, von Herzen. Amen.